Hallo, hier ist 3x7, deine Woche in 21 Minuten, subjektiv und leidenschaftlich.
Moin, lieber Thomas. Ich hoffe, alles in Ordnung.
Moin, ja. Lieber Andreas. Ja, da sind wir. Hallo, ihr da draußen. Da sind wir mit der letzten Sendung vor der Sommerpause. Wollte ich schon immer mal sagen. Wir haben ja so gut wie keine Sommerpause gemacht. Ich glaube doch letztes Jahr
haben wir damit angefangen. Ne? Genau, diese schöne Tradition.
Letztes Jahr haben wir damit angefangen. Eine schöne, genau, Tradition. Darüber können wir auch mal schon über Traditionen, über das Hähneköppen zum Beispiel in Solingen. Nein, wir starten direkt mit den 21 Minuten für euch. Eure Woche in 21 Minuten bei 3x7. Herzlich willkommen. Und wir starten mit einer Hörerin. Andreas, willst du kurz erklären,
ja,
wer das ist?
Isabel Hofmann, die hat lange hier in Flensburg gewohnt, wohnt aber jetzt in St. Leon Roth, das ist in der Nähe von Heidelberg, hat berufliche Gründe, sie ist da jetzt sozusagen hingezogen und ist ja eine begeisterte Hundehalterin und auch Trainerin und sie hat uns einfach mal dieses Thema geschickt, finde ich sehr spannend.
Hallihallo, lieber Andreas und hallihallo, lieber Thomas. Hier ist Isabel und ich habe ein Thema für euch. Was haltet ihr für einen verpflichtenden Hundeführerschein für Neuhundehalter? Österreich macht's vor. Ab dem 1. Juli 2026 ist es Pflicht für alle Menschen, die sich neu einen Hund anschaffen, vorher einen Sachkundenachweis abzulegen und auch eine praktische Prüfung. Niedersachsen ist schon mit dabei, aber es gibt in Deutschland noch keine einheitliche Regelung. Was sagt ihr dazu?
Ja, Isabel, also danke dafür. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, dieses Thema Hundeführerschein, Eignung. Thomas, du bist ja auch sozusagen Co-Hundehalter mal gewesen. Deine Eltern hatten Julia, meine Eltern hatten Max.
Ja, du auch, genau. Ja. Max und Moritz, Max und Julia, genau. Einen wunderschönen Golden Retriever. Euer war eher so Köter, da war alles so drin, ne?
Was im Dorf so und vertreten war. Du, komm mal runter.
Oh Gott. Ja. Also ein Mischling. Und so. Ja, wer war gut erzogen von den beiden? Keiner.
Keiner.
Allerdings war Julia friedlich und Max war so ein bisschen der Draufgänger, oder?
Ja, Max war ein bisschen der Draufgänger, hat sicherlich hier und da mal einen Hühnerstall terminiert, hat auch mal eine Gans gefangen und so weiter. War gegenüber Menschen, ja, außer wenn die Vollbart hatten, das war ein Problem, aber sonst war er sehr, sehr lieb, aber schlecht erzogen, muss ich auch zugeben. Ja, und da hat Isabel, glaube ich, sie hat ja das eher offen gelassen, aber also ich bin nach langem Überlegen ehrlicherweise für einen Hundeführerschein, weil ich glaube, es bringt
nach langem Überlegen tatsächlich.
Ja, weil ich auch so ein bisschen, also ein Negativpunkt wäre für mich so noch mehr Bürokratie, brauchen wir das? Und es ist natürlich auch wieder, es kostet wieder Geld. Ja. Das heißt, Hundehalter, die vielleicht nicht so viel Geld haben, werden wieder herausgefordert. Andererseits aus meiner Sicht sollte sich jeder gut überlegen, ob er sich, also wer einen Hund haben will, bitte. Aber überlegt euch das gut. Das ist schon ein großer Aufwand. Das wissen wir beide. Das wissen vor allem unsere Eltern. Ja, Thomas, wie hast du deine Meinung da?
Ja, also wenn ich einen kurzen Bogen spanne, dann ist das wirklich so tatsächlich früher bei uns auf dem Dorf, unser Hund Julia oder im Kog, das ist ja noch dörflicher, also die Steigerungsform von Dorf ist Kog, da ist nämlich gar nichts los und zum Glück hatten wir jetzt einen Hund, ja, wir haben versucht, den mit unseren Mitteln zu erziehen. Es ist einfach so, wenn wir gesagt haben, Julia, dann hat sie sich sofort auf den Boden gelegt und gar nichts gemacht. Und die hat also auch, die hat nicht mal angeschlagen. Also eigentlich hatten wir den Hund ja dafür gekauft, dass er auf dem Hof anschlägt, wenn jemand kommt. Das haben die Gänse übernommen. Und damals hätte ich vielleicht gesagt, Hundeführerschein, Quatsch. Jetzt gehe ich aber jeden Morgen in einem Landschaftsschutzgebiet spazieren und treffe dort auf diverse Hunde und zum Glück auch auf deren Halter. Und da muss ich allerdings sagen, da gibt es sehr viele verschiedene. Leider ist es dann aber so, die Fraktion in so einem Landschaftsschutzgebiet, da leben andere Tiere, da nisten Tiere und dann sagen die Leute ja immer so das berühmte, der tut nichts und bla bla bla. Und leider springen die Hunde dann auch an einem hoch und ich habe in der Verwandtschaft jemanden, der hat Angst vor Hunden. Dass der Hund da nicht an die Leine genommen wird, das ist schon mal was, wo man auch mit einem Hundeführerschein sehr sensibilisieren könnte, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Für mich ist das größte Problem ehrlicherweise dieses Vermenschlichen von Hunden, weil Hunde haben einfach ein ganz anderes Sozialverhalten. Ich habe neulich mal mit einer Hundetrainerin Hundetrainerin, also es war nicht Isabel, sondern es war eine andere Hundetrainerin, die hat das so klar gesagt, sie ist auch sehr dafür, weil sie sagt, dieses Vermenschlichen von Hunden, ne? So, denn ja, der will ja nur kuscheln oder der macht das aus Liebe, ist auch so ein Ding. Aber Hunde sind anders als Menschen. Die brauchen Führung. Also die sagen, entweder bin ich hier der Rudelführer oder ich bin einer, der sich unterordnen muss. Und wenn das nicht klar definiert ist, weil Herrchen oder Frauchen ständig ihn vermenschlichen und gleichberechtigt im besten Fall noch sozusagen in der Familie, ne? Dann übernimmt er irgendwann die Führung, ist aber überfordert. Und das geht auf Lebenszeit von. Also gerade kleine Hunde, hat sie mir zumindest gesagt, die haben dann einen ganz anderen Herzschlag, sind ständig aufgeregt, immer in Alarmbereitschaft, weil sie überfordert sind mit der Situation, ne? Weil der Mensch irgendwie das nicht übernimmt. Und das ist so dieses Problem, wenn der Hund, das sind ja oft kleine Hunde, so als pelziges Kind dargestellt wird, ne? Und der ist dann ständig, ja, nicht unterfordert,
und die werden dann,
sondern überfordert, ne?
Ja, und die werden dann mit Süßigkeiten gefüttert, auch zum Teil. Und das Schlimme ist einfach, wenn Hunde nicht hören. Hunde müssen auf ihren Halter hören. Punkt. Und wenn sie das nicht können, muss ihnen der Hund weggenommen werden. Ja, das ist jetzt mal, ich habe das jetzt mal holzschnittartig überspitzt formuliert. Aber es kann einfach nicht sein, wenn die, ich erlebe es jeden Tag. Die Hunde rennen auf mich zu. Ich habe nun keine Angst vor Hunden, überhaupt nicht. Und dann schreien die Leute, ja, komm zurück, und der Hund hört nicht. Und das kann man nicht machen, weil es gibt wirklich Leute, die sind von Hunden gebissen worden.
Ja, ja.
Und dann wird so getan, als wenn das irgendwie ein Kavaliersdelikt ist. Nein, so ein Hund
deshalb,
kann jemanden verletzen.
Deshalb wirklich mein Plädoyer ist, macht einen Hundeführerschein. Das kann man meinetwegen freiwillig erstmal machen, aber wenn es nicht funktioniert, dann muss man, wie du schon sagst, auch durchgreifen, weil es ist erstmal gefährlich. Wir haben auch immer mehr Hunde. Wir haben natürlich durch Corona, die Zahl habe ich jetzt nicht parat, aber es sind mehr Hunde geworden, weil die Leute einfach einsam waren. Und jetzt haben wir so ein Problem, ne? Und die sind schlecht so ein Grundwissen über Erziehung und dass Hunde ein anderes Sozialverhalten haben. Wie gesagt, die gucken als Rudeltiere immer auf den Rudelführer. Und wenn Frauchen und Herrchen das, diese Rolle nicht wahrnehmen, dann denkt er muss das oder die Hündin.
Ja, genau.
Und dann hat er ein Problem, weil er dann sagt, ich weiß doch gar nicht, was ich machen soll. Ich muss hier für Sicherheit sorgen. Oh Gott, was mache ich denn da?
Ja,
oh Gott,
genau.
Ich will doch
völlig überfordert.
Ne? Und das ist.
Ja, und das geht, und diese Vermenschlichung, das ging meinem Vater früher schon als Landwirt auf den Geist. Das muss man natürlich, kann man viel drüber reden. Ich mache das ironischerweise, gebe ich ja auch zu, mit unseren Katzen auch, aber die Katze interessiert das nicht. Die hat eine gewisse Zuneigung, aber letztendlich geht's ihr um Essen, Schlafen und das ist es, das war's dann.
Da jetzt,
und Jagen.
Da habe ich jetzt gerade was Lustiges gelesen, dass vor 50.000 Jahren waren angeblich die Katzenherrscher über die Welt. Sie sind es ja eben seit 50.000 Jahren nicht mehr, aber es hat ihnen keiner gesagt.
Und genau. Ja, und dieser, das kann man ja im Spaß machen, aber zum Beispiel passen wir auch auf, wir haben ja eine Freigängerkatze, dass die eben nicht, also die bringt schon mal eine Maus mit. Zum Glück einen Vogel hat sie mal vor 3 Jahren mitgebracht. Das ist auch ein Problem. Das ist auch ein Problem, dass viele Vögel von Katzen tatsächlich, die Zahl habe ich leider nicht hier, die liefere ich nach in den Shownotes. Das ist leider ein Problem. Und deshalb sind wir dann beide letztendlich pro Hundeführerschein. Können wir uns für diese Runde darauf einigen?
Ja, ich würde sagen ja.
Okay, dann hast du noch ein Thema mitgebracht, da wo wir in unserer kleinen Redaktionskonferenz mit Nina, dir und mir, wir haben ja so eine kleine Gruppe, wo wir diese Themen so ein bisschen auch abstimmen, hast du auch ein Thema mitgebracht, wo wir alle sofort gesagt haben, ja, Andreas.
Ja, und zwar war das, ich glaube vor knapp einer Woche hat Patrick Schnieder, das ist der CDU-Verkehrsminister, der hat in einem, ich glaube, Interview mit der Funke Mediengruppe, ist inzwischen auch viel zitiert worden bei allen möglichen anderen Zeitungen und Medienhäusern, er hat sozusagen gesagt, er lehnt eine Absenkung der Promillegrenze ab. Also bisher liegt sie ja sozusagen offiziell bei 0,5%, sage ich gleich auch noch was zu. Er sagt, das wäre nicht zielführend, weil ja gewisse gesellschaftliche Anlässe, da ist es eben höflich, auch mal einen Schluck mitzutrinken. Und deswegen ist er dafür, dass die Promillegrenze bei 0,5% bleibt. Und das hat ehrlich gesagt bei mir großes Unbehagen.
Brechreiz ausgelöst. Ich übersetze das mal für unsere Leute da draußen.
Also,
ja, oder?
Also mal abgesehen davon, dass wir in Deutschland eine 0,3-Promille-Grenze de facto haben, weil wer einen Fahrfehler macht oder einen Unfall mit 0,3 Promille, das ist nicht besonders viel. Da reichen also bei uns, für uns beide reichen 2 kleine Bier. Für Menschen, die ein bisschen weniger Gewicht haben, reicht da schon ein halbes Glas Sekt. oder ein kleines Bier, ne, dann hast du über 0,3 und beim Unfall, beim Fahrfehler ist das eine Straftat und dann kann der Führerschein auch für ein Jahr weg sein oder länger und so weiter. Das A muss man wissen, aber es ist eben bei den Leuten nicht drin. Viele reden doch von der 0,8, die gibt es schon lange nicht mehr, aber 0,5%, da braucht man schon eine ganze Menge. Also ich habe das mal als Test gemacht, habe zwei Bier getrunken und war noch knapp über 0,3. Und da fühlte mich aber duselig, wie man so schön sagt. Also von daher, da wäre ich nie im Leben auf die Idee gekommen, dass ich Auto fahren muss.
Nee, und man darf ja auch sagen, Andreas, du hast ja privat dir sogar einen Alkoholtester gekauft und jetzt nicht irgendwie so ein Partyding, sondern darf man ruhig auch erwähnen, weil du ihn selbst bezahlt hast, von Dräger aus Lübeck. Ja. Also ich glaube, die Polizei hat schlechtere. Nein,
ja, die haben ähnliche.
Die haben ähnliche Geräte und dass du auch, was eben so tückisch ist, was wir aus unserer Jugend oder aus unserer Zeit, wo wir dann schon Auto fahren durften, ja auch gestehen müssen, dass man doch das ein oder andere Mal mit Restalkohol gefahren ist.
Absolut, ja.
Also, was ich katastrophal finde heute. Und damals auf dem Land sagt man, das soll es nicht besser machen und verharmlosen, aber hat es gemacht. Es ist nicht gut. Es hätte uns auch was passieren können. Dann trifft es die Richtigen, sage ich, aus heutiger Sicht zum Vergangenheitstommy. Aber das hätten wir nicht machen sollen. Und deshalb ist das so, ich finde das auch so wichtig. Ich habe heute gerade morgen in den Polizeibericht geguckt. Wir hatten gestern wieder 5 Unfälle in Solingen. Weiß ich jetzt nicht, ob da einer mit Alkohol dabei war, aber ich finde, das reicht dann schon, wenn die Leute das auch ohne Alkohol kriegen, muss dann nicht noch Alkohol mit ins Spiel.
Nein, absolut nicht. Und es ist eben, wir haben 2024 2770 Verkehrstote gehabt. Natürlich nicht die Masse auf Alkohol zurückzuführen, aber gerade bei schweren Unfällen, das ist so das Ding. Also bei schweren Unfällen, da ist es signifikant. Also rund 25% aller schweren Unfälle gehen auf Alkohol zurück. Das musste man sich mal vorstellen.
Ja, jeder vierte Unfall, ne? Und dann stellt sich ein Verkehrsminister hin und sagt, wenn man
ist egal,
und das ist das und das thematisiert ja genau das. Ich trinke jetzt, glaube ich, seit knapp 2 Jahren gar keinen Alkohol mehr per Zufall. Also es ist wirklich, hat sich ergeben, erst kein Rotwein und so weiter. Und ich habe auch vor 4 Wochen habe ich auch meine 200 € Zigarre und Zigarillo und Pfeife weggeschmissen und das lasse ich auch, aber das nur am Rande. Und dann stellt sich ein Verkehrsminister hin und sagt, ja, und dieses gesellschaftliche Trinken, das finde ich ganz, ganz schlimm, dass das eben so etabliert ist. Es ist Kultur, es ist Wein, ist auch alles schön und gut. Die Leute sollen auch Alkohol trinken, wenn sie das möchten. Ich möchte nicht zu einem, Missionar werden.
Nein,
auf der anderen Seite, beim Autofahren hat das nichts zu suchen. Punkt.
Nein, also das ist so, ist wirklich so einfach. Und wir haben, natürlich kommt dann auch wieder gerne Statistik um die Ecke. Ja, seit 1975 73,6% mehr Unfälle und weniger Tote im Straßenverkehr, das ist alles richtig, aber das hat auch was mit der Sicherheit der Autos zu tun. Die sind natürlich heute zum Glück sicherer. Trotzdem sind es noch viel zu viele Unfälle. Also 2023 waren es also nur durch Alkohol 37.000 Unfälle, 198 Tote. Das ist, also wir haben 102 pro Tag im Schnitt Alkoholunfälle. Und das ist die Dunkelziffer, ist riesig, weil, und da gibt es so Statistiken, wie hoch ist der Kontrolldruck? Der ist nicht besonders hoch, das weiß jeder. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal kontrolliert worden bin. Ich glaube, das ist 10 oder 15 Jahre her. Das ist noch länger her, glaube ich. Dass ich überhaupt mal an, und ich fahre relativ viel Auto. Also man sagt, es gibt, also die Fachleute sind da uneinig, aber es gibt einige, die sagen, nur jede 300. Alkoholfahrt. Also wenn jemand sagt, ich fahre ständig betrunken, dann passiert es mir nur alle 300 Mal. Oder andere sagen sogar bis zu 2000 Mal. Also du kannst 2000 Mal oder 1999 Mal betrunken fahren und wirst dann beim 2000. Mal erwischt. Das ist natürlich statistisch jetzt alles Quatsch.
Das ist eigentlich traurig. Also
ich weiß ziemlich sicher, wenn ich das mal machen würde, werde ich sofort erwischt. Das ist auch gut, wenn ich das so im Kopf habe.
Ja, genau. Das sollte sich auch jeder überlegen. Und vor allen Dingen jeder, den ich erwische, der mit Alkohol fährt, das sollte sich auch nochmal jeder überlegen.
Ja, es ist wirklich so. Und
also nee, das geht nicht. Also ganz ehrlich. Ja.
Wissenschaft ist sich einig, ab 0,3 Promille bist du eine Gefahr im Straßenverkehr. Deswegen bin ich für die 0 Promille wirklich konsequent. In jedes Auto gehört so ein Alkohollock, also eine Wegfahrsperre, dass ich gar nicht erst fahren kann. Und das muss natürlich auch so sein, dass man es überprüfen kann, nicht, dass ich dann mein Kind pusten lasse oder irgendwie sowas. Das lässt sich alles technisch heutzutage machen mit, ich will auch keinen Überwachungsstaat, aber ich finde, es ist wirklich so assig, besoffen Auto zu fahren. Und wir können aber natürlich auch immer zu schnell fahren und so weiter, aber hier geht's wirklich, das funktioniert nicht. Und ich bin auch dafür, wenn ich das noch kurz aufführen darf, die Strafen zu erhöhen, ab 0,3 oder bis 0,3 eine kleine Geldstrafe, okay, das ist dann noch, bis 0,3 kann man reden, ab 0,3 Lappen weg, ein Jahr, ein bis 3 Monatsgehälter netto Strafe. Und wer das zweite Mal erwischt wird, mein Gesetzesvorschlag, für immer weg. Der ist charakterlich geeignet. Punkt.
Ja, ich finde, man sollte gleich das so machen, dass die Leute werden, werde ich erwischt, gehe ich zu Fuß.
Ja,
so, das ist, also, zumindest für eine gewisse Zeit. Das hört sich jetzt so Hardliner-mäßig an, ja. Aber die Leute schreien immer nach Law and Order. Nur wenn es um den Verkehr geht, dann ist man immer ein bisschen locker. Aber gut, wollen wir den Verkehr nicht weiter ausschweifen. Ich möchte dazu auch noch eine Sache sagen. Denn da, aber das hat ja Methode, dass der Verkehrsminister das sagt. Das ist dann auch wieder so ein Ding, wo das dann so ein bisschen verharmlost wird und damit die Leute so bei Laune gehalten werden. Damit befriedigt man ja auch so ein bisschen das Wählerklientel, dass man sagt, guck mal, wenn der hat ja auch eine Vorbildfunktion und dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, ach, so ein bisschen Alkohol, weil das ist ja, wenn man irgendwo zum Empfang ist. Bei Empfängen, ich weiß nicht, zu welchen Champagner-Empfängen er geht, ich bin jetzt ein bisschen populistisch, sage es aber, ich weiß nicht, zu welchen Champagner Empfängen er geht, aber bei den meisten Empfängen wird auch Orangensaft als Alternative gereicht. Entweder gemischt oder sogar ganz Orangensaft. Also, oder man bricht sich auch keinen aus der Krone, wenn man dann ein Glas Champagner oder Sekt nimmt und Prost sagt und nur so tut, als man, ob man nimmt. Also das ist nun wirklich das Allerbilligste.
Also die Aussage Furchtbar. Von Schnieder ist billigster, dümmlichster Populismus und vor allem ist es gefährlich und es macht auf vielen Ebenen, also auch der Alkoholkonsum an sich, das macht so viele Fässer auf. Machen wir es aber zu, Thomas, wir müssen weiterkommen zum nächsten Thema.
Machen wir es zu, kommen wir zu.
Herr Schnieder, nachsitzen, echt jetzt.
Also. Genau, was wäre wenn? Und da kommen wir zu Emil Berliner, der hat nämlich 1877, 100 Jahre vor der Geburt meiner Frau, hat er das, deshalb kann ich es mir so gut merken, ein deutsch-amerikanischer Erfinder, gilt als erster, der ein Mikrofon gebaut hat. Denn was wäre, wenn, Andreas, es Mikrofone nicht gäbe? Ich wollte jetzt irgendwie so einen Gag machen, dass die Aufnahme nicht funktioniert. Das hatten wir vor kurzem aber schon. Das brauchen wir nicht mehr als Gag. Das lassen wir mal lieber. Der hat das erfunden. Und wie immer hat Alexander Graham Bell das gestohlen, beziehungsweise hat er dann 1876 das Telefon sich patentieren lassen. Und darin war Alexander Graham Bell ganz gut mit dem Patentieren. Und ja, Andreas, wie sähe unsere Welt ohne Mikrofone aus? Weil ich glaube aber, über kurz oder lang hätte irgendjemand das erfunden.
Irgendwas Ähnliches zumindest. Ne? Aber vielleicht wären das so Trichter gewesen. Ich weiß es nicht. Das ist ja schon so eine hochkomplizierte Sache, die er da erfunden hat und die sich durchgesetzt hat. Ne? Also klar, es würde kein Radio geben, es würde keine Podcasts geben. Also wenn es jetzt keine Mikrofone gäbe. Rockstars wären irgendwie heiser alle, weil die müssten in großen Hallen dann richtig schreien.
So schreien.
Ne? Ja, vielleicht gäbe es dann nur Standard, Megafone,
ja.
Ne? Genau. Bei der Musik. Ne? Opernhäuser würden boomen, weil große Sänger mit großen Stimmen würden, das wäre so, ne?
Ja, vielleicht hätte sich das andersrum entwickelt, weil zum Beispiel auch in der Philharmonie in Berlin, da ist ja alles auf den Schall ausgerichtet, dass man dann gesagt hätte, man macht es mehr vom anderen Weg. Wir bauen also Häuser, wie du eben gesagt hast, Opernhäuser oder auch irgendwie der Rathaussaal würde vielleicht anders aussehen, weil man sagt, wir müssen den Schall irgendwie zurück zu den also dass das irgendwie so gebaut ist, dass die Zuhörer das gut hören. Weil es das Mikrofon nicht gibt. Ne? So könnte das ja sein.
Dann. Und man könnte dann auch noch sagen, die Parlamentsdebatten wären wie im alten Griechenland, so der lauteste wird nur gehört. Das ist natürlich heute auch trotzdem
so. Das ist heute ja auch so.
Aber leider, ich weiß nicht, ich hoffe, du erlaubst mir diesen kleinen politischen Exkurs, weil das hat mich auch wieder so böse gemacht, weil ohne Mikrofone könnten dann auch gewisse Politiker keinen Quatsch erzählen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Herr Merz, unser Bundeskanzler, der demokratisch gewählt ist, das ist unser Bundeskanzler, wir müssen da jetzt durch. Aber der hat wirklich gesagt, wir stellen ungefähr 2% des Problems dar, was CO2-Emissionen betrifft. Selbst wenn wir alle zusammen morgen am Tag klimaneutral wären in Deutschland, würde keine einzige Naturkatastrophe auf dieser Welt weniger geschehen. Das hat Herr Merz allen Ernstes gesagt. Diese 2%, ich habe es mal überprüft oder habe mal nachgeguckt, da hat er recht. Aber er vergisst, wie so oft, Herr Merz, dass wir das meiste importieren. Ne? Wir haben Fast Fashion, wir haben Technik, die wir importieren Fleisch. Also mindestens 40% des deutschen CO2-Fußabdrucks fällt im Ausland an. Und selbst kleine Mengen, die wir reduzieren, wenn andere Länder das auch machen und andere fahren, sind da viel weiter als wir. Ich will jetzt gar nicht wieder mit Verbrenner und so weiter anfangen, das ist alles bekannt, haben wir alles
tausendmal gemacht. Ja, China zum Beispiel, die ja immer als Beispiel genannt werden für diese Schwurbelei. Das ist ja Schwurbelei, was er verbreitet. Ja. Weil China investiert so viel in erneuerbare Energien und das wird als billige Ausrede genommen, damit die Autos noch weiter laufen lassen werden im Stand, dass man sich einfach nicht drum kümmern muss. Also, und dass ein Bundeskanzler das sagt, ist ein mittelschwerer Skandal. Also aber es juckt auch einfach niemanden.
Und ich, wie gesagt, nochmal, ich bin Demokrat, ich akzeptiere, dass Herr Merz jetzt Kanzler ist, wir müssen da jetzt durch dieses Experiment. Aber wenn er sich nicht schon vorher disqualifiziert hätte durch ziemlichen Quatsch, dann hat er es jetzt wirklich getan. Also tut mir leid, es macht mich wirklich wütend, weil das ist so ein Unsinn, den er da erzählt hat. Und er macht es ja nicht, weil er ein Schwachkopf ist, das ist er ja nicht, sondern er macht es mit Kalkül. Und das macht mich so wütend.
Absolut.
Weil das genau das ist, so dann nach dem Motto, wir können nicht. Und nochmal, ich will hier nicht moralisch rüberkommen. Ich werde auch eine Kreuzfahrt machen. Ich bin auch jemand, der ab und zu mal fliegt. Ich bin überhaupt kein Heiliger und ich will überhaupt nicht sagen, dass hier...
Nein, auch nicht.
Darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir Regeln brauchen, dass wir vernünftig sein müssen und dass wir Wissenschaft glauben müssen, was das angeht. Und das macht mich so wütend, dass unser Bundeskanzler da steht und wirklich Bullshit erzählt. Tut mir leid.
Naja, und heute über die Ticker kam ja auch, dass Dobrindt will auch in die Sicherheit investieren, weil wir Ziel von Angriffen sein können. Das ist ja schön und gut, aber wir müssen einfach auch in den Umweltschutz investieren. Aber da sind wir in weiter Ferne.
Ja.
Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns, die Ferien beginnen heute in NRW, wenn ihr da irgendwo im Hintergrund was schreien hört, das sind meine Kinder, die ihre Zeugnisse gerade verbrennen. Und wir sagen danke fürs Zuhören, wir sind ja mit dieser Show, so kommt es mir zumindest vor, gerade erst gestartet, aber ich glaube, das ist schon die 9. oder 10. Ausgabe, oder?
Ja, das ist schon, wir sind schon seit Mai dabei und letztendlich, wir werden auch wieder reguläre Folgen haben, wir werden weitermachen, wir sind etwa Mitte September wieder da. Genaues Datum erfahrt ihr, wenn ihr uns bei Instagram zum Beispiel folgt. Hört auch mal in die alten Folgen rein. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Sabine Askodum, ganz tolle Frau. Björn Engholm, habe ich 1000 Mal schon gesagt. Peter Harry Carstensen, Ruprecht Polenz. Es sind so viele. Julian.
Das war 3x7.
Einfach mal rein,
scrollt deine mal Woche in 21 Minuten subjektiv.
Alles klar.
Und Dankeschön, leidenschaftlich. Und mit Ende. Andreas Racco und Thomas Krause.